SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Eine Branche, die nach der Unwetterkatastrophe besonders gefragt ist, auf die sich gewaltige Hoffnungen richten, das ist die Bauwirtschaft. Wir sehen Bilder von Baggern, schwerem Gerät, mit dem viele Firmen seit Tagen schon helfen. Und bei den Aufräumarbeiten wird Stück für Stück deutlicher, was alles zerstört ist, was wieder aufgebaut werden muss. Häuser, Brücken, Straßen, Leitungen. Über den Wiederaufbau habe ich gesprochen mit Thomas Weiler, dem Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Herr Weiler, was hören Sie denn aus den betroffenen Gebieten? Wie groß ist diese Herausforderung?
Es ist eine Mammutaufgabe für die Unternehmen, aber natürlich insbesondere für die betroffenen Regionen und die Bevölkerung. Es ist, ich glaube, jeder hat die Bilder gesehen, alles zerstört. Und wenn man mit betroffenen Firmen oder auch Personen trifft, jeder hat im Bekanntenkreis nach Rheinland-Pfalz, glaube ich, Leute, die betroffen sind. Das ist erschreckend und das ist eine dramatische Situation vor Ort. Und deshalb kann man nur sagen, es bedarf einer gewaltigen Kraftanstrengung von der Wirtschaft und der Verwaltung, um das in die Wege zu leiten, dass man das in absehbarer Zeit auch wieder einigermaßen wiederherstellen kann. Und die Aufgabe wird nicht nur die Personen, die betroffen sind, sondern auch die Wirtschaft über Jahre beschäftigen.
Die Firmen haben ja jetzt schon volle Auftragsbücher. Es fehlt an Fachkräften, an Material. Können die Firmen denn alles stehen und liegen lassen und Brücken und Wasserleitungen und so weiter wieder aufbauen? Da zählt doch jetzt auch jeder Tag, ne?
Auf jeden Fall. Also man muss, glaube ich, trennen zwischen der Soforthilfe und der notwendigen Infrastruktur. Natürlich müssen die Bürgerinnen und Bürger zuerst mal wieder fließend Wasser bekommen. Sie brauchen Strom und Ähnliches. Das sind Sofortmaßnahmen. Natürlich muss irgendwann jeder auch wieder auf die Arbeit. Er muss über die Brücke kommen. Und die Bauwirtschaft kann nicht alle Baustellen gleichzeitig bedienen. Aber hier findet man auch Lösungen. Und da werden schon Gespräche geführt. Wann kann man mal Kapazitäten vielleicht abziehen oder mal einen Dispens geben, dass man die Soforthilfe und auch die Infrastrukturmaßnahmen wieder auf Vordermann bringt. Die Herausforderung ist groß, aber wenn die Auftraggeber ein bisschen Verständnis zeigen, dann wird das auch funktionieren. Und ich bin sicher, dass auch ein Auftraggeber wie das Land im Ergebnis bereit sein wird, die Möglichkeit einzuräumen, vor Ort zu helfen.
Ich stelle mir das auch als gewaltige organisatorische Aufgabe vor, also zu gucken, wo kriegen wir überhaupt die Rohre her, den Stahl, aber eben auch, welche Firma hat wann Zeit und kann da kommen. Wie kann das in der Praxis gehen?
Unser Vorschlag war, wir haben sehr viele Firmen, die von sich aus schon bei Nacht und Nebel, als das losging, initiativ wurden und schon vor Ort waren. Parallel haben wir eine Rückmeldung bei Unternehmen angefragt, über 100 Rückmeldungen zusätzlich bekommen. Und die Liste, was die Unternehmen machen können, wann, welches Gerät, welches Personal und so weiter, das liegt im Krisenstab der Landesregierung vor und den zuständigen Ansprechpartnern in den einzelnen Regionen. Die können am besten entscheiden, wo der Bedarf ist, und dann kann man kurzfristig reagieren.
Was sind denn weitere Voraussetzungen dafür, eben auch behördlicherseits, dass der Wiederaufbau so zügig wie möglich vorangehen kann?
Wichtig für alle, für die Wirtschaft insbesondere, wären halt kurze Wege und kurze Entscheidungen. Also wenn wir jetzt umfangreiche Verfahren in die Wege leiten müssen, wir haben ewig lange Ausschreibungsverfahren, dann wird das der Regionen nicht zugutekommen und da müssen eben Lösungen her. Aber das Vergaberecht lässt auch Optionen vor, diese Dinge abzukürzen, und das muss eben genutzt werden.
Jetzt ist es ja auch so, dass in Zukunft mit Blick auf drohende weitere Unwetterereignisse sicher auch anders gebaut werden muss. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie könnte das aussehen?
Bei der Planung setzt das an. Also da muss im Bereich der Technik vielleicht überdacht werden, wie man die Dinge konzipiert. Aber wenn man sich die Brückenbauwerke ansieht, die ja schon auf die Belastungen ausgelegt sind, es gibt eben nun mal Naturkatastrophen, die können sie nicht komplett vorwegnehmen. Die Bilder an der Ahr, wenn man sich die ansieht, keiner konnte sich die Wassermassen vorstellen und eine fast nagelneue Brücke muss jetzt teilweise wieder abgerissen werden. Ich glaube, mit den Dingen wird man zumindest teilweise auch leben müssen. Also ein 100% Sicherheitszertifikat, glaube ich, kann es da nicht geben.
Sagt Thomas Weiler, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Er fordert schnelle und einfache Vergabeverfahren für den Wiederaufbau nach der Unwetterkatastrophe. Eine neue Qualität im Kampf gegen Geldwäsche, so lobt der Bundesverband Deutscher Banken die Reform, die die EU heute vorgestellt hat. Einheitliche Regeln seien vor allem für Deutschland als Exportnation wichtig. Dabei gilt Deutschland nicht gerade als Musterschüler bei der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche. Holger Beckmann stellt uns vor, wie die EU gegen das gigantische Problem Geldwäsche angehen will.
4 Billionen Euro weltweit, fast 150 Milliarden in der Europäischen Union, mindestens 50 Milliarden allein in Deutschland. Das sind Schätzungen zu den wirtschaftlichen Schäden, die Jahr für Jahr durch Geldwäsche entstehen. Also immer dann, wenn Summen aus kriminellen Geschäften so in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden, dass sie nicht auffallen, als legal erwirtschaftet gelten. Regierungen und Experten haben keinen Zweifel, Geldwäsche ist eine entscheidende Finanzierungsquelle für die organisierte Kriminalität, für Terrornetzwerke, für Drogen- und Waffenhändler oder für Prostitution. Deshalb will die EU jetzt härter dagegen vorgehen. Denn auch wenn es bereits seit Jahrzehnten Anti-Geldwäsche-Gesetze in Europa gibt, sie seien bisher in vielen Mitgliedsländern nur unzureichend umgesetzt worden. Das gelte auch für Deutschland. In Zukunft soll eine europäische Anti-Geldwäsche-Behörde die Verfolgung von Verdachtsfällen europaweit koordinieren und auch eigenständig in den EU-Staaten vorgehen können. Und für Bargeldzahlungen schlägt die Kommission eine Obergrenze vor von 10.000 Euro. Denn häufig läuft die Geldwäsche über große Barsummen, mit denen beispielsweise Immobilien, Autos oder Schmuck gekauft werden. Holger Beckmann, Brüssel.
Bei der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals war eine Frage lange strittig. Was ist, wenn Kläger ihr Auto zwischenzeitlich verkauft haben? Jetzt hat der Bundesgerichtshof entschieden, auch dann haben sie Anspruch auf Schadenersatz von VW. Sie müssen aber das eingenommene Geld und gefahrene Kilometer vom ursprünglichen Kaufpreis abziehen.
Dass VW mit dem Einbau der Abschalteinrichtungen seine Käufer vorsätzlich sittenwidrig schädigte, hat der BGH schon im Mai letzten Jahres entschieden. Grundsätzlich habe jeder Anspruch auf Rückzahlung seines Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer. Volkswagen meinte nun, der Schadensersatzanspruch entfalle, wenn Kunden ihren VW etwa während des Rechtsstreits verkauften. Nein, sagt der BGH. Und außerdem, wenn betrogene VW-Fahrer nicht nur ihr Auto, sondern auch die Automarke wechselten und dafür eine Wechselprämie erhalten, dann darf diese Prämie auch nicht von VW vom Schadensersatz abgezogen werden. Denn belohnt werde der Autokäufer und nicht der Schädiger Volkswagen. Bernd Wolf, Karlsruhe.
Allerdings gehen VW-Aktionäre, die den Softwarehersteller Bosch für ihre Verluste verantwortlich machen wollten, leer aus. Ein weiterer Senat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass keine Beihilfe zu einer verspäteten Unterrichtung des Kapitalmarkts durch VW bei Bosch vorliegt. Wir kommen nochmal zurück auf die Bauwirtschaft. Die spürt nämlich eine Entwicklung, die vielen Sorgen macht, gerade besonders deutlich.
Wer im Handwerk arbeitet, am Bau, als Schreiner zum Beispiel, der hat in diesen Tagen ein massives Problem. Holz ist nicht zu kriegen und wenn, dann um ein Vielfaches teurer als noch vor ein paar Monaten. So wie dem Schreiner geht es vielen Handwerkern, vielen kleinen und großen Unternehmen. Die Erzeugerpreise oder einfach die gewerblichen Einkaufspreise steigen stark. Erzeugerpreise sind die Preise, die etwa Industrieunternehmen, große Energieversorger, kleine Handwerker für die Materialien zahlen müssen, die sie zur Arbeit brauchen. Heute gab es neue Daten vom Juni, da sind die Erzeugerpreise in Deutschland um 8,5% gestiegen gegenüber demselben Monat letztes Jahr. Felix Hüfner, Volkswirt bei der Bank UBS. Was steckt hinter dem Anstieg?
Ja, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass wir eine unglaubliche Nachfrage haben. Und zum anderen haben Unternehmen Probleme, Material einzukaufen. Und das liegt daran, dass die Lieferketten immer noch nicht so normalisiert sind, wie man sich das wünschen würde. Und das erhöht die Einkaufspreise im Moment ganz erheblich.
An der Börse ist die Nachricht von den gestiegenen Erzeugerpreisen auch deswegen wichtig, weil sie ein Vorbote dafür sind, was bald die Verbraucher zahlen müssen, und daran richtet die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik aus. Und so ist durch den Anstieg der Erzeugerpreise die Inflationsdiskussion wieder an die Börse zurückgekehrt. Konrad Busen, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Diese Inflationssorgen haben den Tag über Anleger vorsichtig gemacht. Gewinne an den US-Börsen haben am Nachmittag dann aber doch noch einmal Schwung gebracht. Der DAX schließt 0,6% im Plus bei 15.216 Punkten.